Ihr Lieben, ich habe heute ein Predigtthema ausgesucht. Das hat einen bestimmten Grund, warum ich das ausgesucht habe. Das Thema heißt Sichtung und die Gnadenzeit. Warum? Ich muss euch sagen, in den letzten Wochen ist es so, dass mich etwas drängt. Der Geist Gottes drängt mich persönlich. Und es ist, als wolle er mir sagen, es ist keine Zeit mehr. Es ist keine Zeit mehr. Bereite dich vor. Und der Herr kommt. Ich möchte mit euch über ein Thema nachdenken, das so ernst und gleichzeitig auch wichtig ist, wie wir es uns manchmal nicht bewusst machen oder auch vorstellen können. Wir finden den Predigtext dazu in 2. Korinther 6. 2. Korinther 6, die Verse 1 und 2. Und da sagt der Paulus, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das sind gewaltige Worte Gottes, die eine besondere Bedeutung für unsere Zeit haben. Paulus sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ich möchte gleich mal mit einer Frage beginnen. Welches ist das wichtigste Wort in diesem Text? Vielen Dank. Das habe ich gesucht. Jetzt. Also das hätten wir schon mal. Das wichtigste Wort hier. Aber wir sind nur bei der Hälfte angekommen. Wir haben zwar das wichtigste Wort entdeckt, aber kennen wir auch die Bedeutung dieses Wortes? Lass uns mal kurz definieren, was jetzt bedeutet. Wenn ich zum Beispiel auf der Straße unterwegs bin, wir haben heute fast alle ein Navi. Und dann sagt das Navi, in 500 Metern bitte links abbiegen. Du fährst nochmal, nach 10 Sekunden sagt es, in 400 Metern bitte links abbiegen. In 200 Metern bitte links abbiegen. Und dann kommst du an die Kreuzung, dann sagt das Navi, jetzt bitte links abbiegen. Du kannst auch weiterfahren, geradeaus, aber dann ist es zu spät. Also wenn es sagt, jetzt, dann jetzt. Wenn mein Zug um 17.22 Uhr vom Bahnhof wegfährt und es ist gerade, ich schaue auf die Bahnhofsuhr, es ist genau 17.22 Uhr und der Schaffner, der winkt mir noch einmal und sagt, jetzt einsteigen, dann heißt das jetzt. Das heißt nicht, oh, dann geh und kauf mir noch ein Brötchen. Jetzt heißt jetzt. Gut, wir haben jetzt ein bisschen definiert, was jetzt heißt. Genau dieser Moment beschreibt das jetzt. Und was sagt Gott? Wann ist die Zeit der Gnade? Jetzt. Jetzt, in diesem Moment. Also nicht morgen oder nächsten Monat, nächstes Jahr oder wenn ich irgendwann mal Zeit habe dafür, sondern jetzt. Doch gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und befassen uns mit dem zweitwichtigsten Wort, weil dieses eine Wort einfach so herausgefiltert, steht in keinem Kontext. Es ist nur ein einzelnes Wort. Und jetzt kommen wir zum zweitwichtigsten Wort und fügen die zusammen. Und das hat uns der Bernhard vorher schon gesagt. Die Zeit der Gnade und zusammengesetzt Gnadenzeit. Das zweitwichtigste Wort. Was bedeutet Gnadenzeit? Wozu ist Gnadenzeit dem Menschen gegeben? Gnadenzeit ist uns gegeben, um umzukehren, um uns geistlich erneuern zu lassen, eine Erweckung zu erleben und dann in der Konsequenz mit Gott zu wandeln. So mit Gott zu wandeln, wie wir es in der Schrift finden, zum Beispiel von Henoch oder von Noah. Wirklich mit Gott zu wandeln. Können wir heute, also jetzt, in diesem Moment von uns sagen, dass wir eine komplette 180-Grad-Wendung gemacht haben? Also umgekehrt sind, jetzt völlig und ganz erweckt sind und jetzt ganz und völlig mit Gott wandeln. Können wir das jetzt überzeugt von uns sagen? Wenn wir das von uns behaupten können und das auch wirklich stimmt, dann kann Gott ja beginnen. Seine Gemeinde ist bereit. Wir sind bereits das 7. Mal um Jericho gelaufen und Gott kann die Mauern einreißen. Jesus kann wiederkommen, nicht wahr? Oder befinden wir uns vielleicht noch nicht mal in Jericho? Stehen wir vielleicht noch vor dem Jordan? Oder sind wir noch nicht mal vor dem Jordan? Stehen wir vielleicht noch in Kadesh Barnea, also 38 Jahre, noch weiter davor? Die Frage ist interessant, wo befinden wir uns heute? Die Zeit ist unheimlich fortgeschritten, unheimlich stark. Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Das war die Antwort auf die Frage der Jünger, wann wirst du denn wiederkommen? Und dann fängt Jesus an und sagt ihnen, was alles kommen wird. Er erzählt ihnen die Endzeitereignisse. Und dann schließt er damit ab und sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. So wie ich euch jetzt gesagt habe, diese Dinge werden passieren und sich erfüllen, so könnt ihr wissen, genauso wie am Feigenbaum, wenn ihr seht, die Blätter treiben und die Zweige sind saftig, könnt ihr wissen, jetzt ist es soweit. Wenn wir vielleicht dieses Bild verwenden, bei diesem Bild bleiben, in den Herbstmonaten, da ist der Baum kahl. In den Wintermonaten, da ist der Baum kahl. Und im Frühling ist er immer noch kahl, aber es beginnt eine Veränderung. Vielleicht im April, im Mai sehen wir an den Bäumen Veränderungen. Sie treiben, die Zweige werden saftig, die Blüten, die Knospen, alles kommt. Und dann wissen wir jetzt, das ist das Zeichen, jetzt kommt der Sommer. Es ist nicht mehr lang. Was sehen wir heute? Was passiert auf der religiösen Bühne? Stichwort Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Anno 1500. Da ist noch nichts passiert. Es gab eine Vorreformation, Vorreformatoren, wie wir wissen, Zwingli, Calvin und so weiter. Und dann, 1517, passiert etwas. Die Reformation, der Stein der Reformation kommt richtig ins Rollen. Luther bringt ihn ins Rollen. Der Protestantismus entsteht. Anno 1600, es passiert nichts. Anno 1700, es passiert nichts. Anno 1800, es passiert nichts. Gehen wir mal in diese Zeit zurück. Der Baum ist noch kahl. Es ist noch Herbst. Es ist Winter. Es ist noch nichts Großes auf dieser religiösen Bühne geschehen. Und jetzt springen wir anno 2017. Was erleben wir jetzt vor unseren Augen? Christus kommt bald, Seite 104, Ellen White. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken und die Hand des Spiritismus erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Gab es damals den Protestantismus? 1500, 1400, 1300? Gab es noch gar nicht. Er entstand erst. Dann entwickelte es sich weiter. Und aus dem Protestantismus, der entstanden ist, der also wirklich in seiner vollen Blüte war in den ersten Jahrzehnten, ging es dann auch schon gleich wieder bergab. Aus dem Protestantismus entstand der abgefallene Protestantismus. So, dass sie ihre Hände immer weiter und immer weiter zu Rom hinstreckten. Dann kommt etwas Neues ins Spiel. 1900, der Spiritismus, die charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung hat heute knapp 1 Milliarde Anhänger. Circa 800 bis 900 Millionen. Charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung ist eine rein spiritistische Bewegung, weil dort gründet sich alles auf Erfahrung und auf den Geist, den sie Geist Gottes nennen. Ihr Lieben, diese Mächte vereinen sich gerade. Eine gemeinsame Erklärung wurde vor einem Jahr in Lund unterzeichnet zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus. Der Protestantismus hat dem Spiritismus auch die Hand gereicht, weil die charismatische Bewegung und die protestantische Bewegung mittlerweile fast eins sind. Es ist alles zusammengewachsen, so wie Ellen White es sagt. Und jetzt können wir sagen, ja gut, meine Güte, ist halt so. Wir können aber auch sagen, der Herbst ist vorbei, der Winter ist vorbei, der Frühling ist fast vorbei, denn die Blätter treiben schon. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, dann wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Viele haben begehrt, was wir heute sehen, zu sehen. Und die letzten Jahrhunderte konnten sie das nicht sehen. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, von dem Ellen White Folgendes sagt. Auch im gleichen Buch, Seite 94, Christus kommt bald. Der Protestantismus wird der katholischen Kirche die Hand der Bruderschaft reichen. Was ist passiert vor einem Jahr? Genau das. Und in 3 Tagen, ihr Lieben, weiß ich nicht, was passieren wird. Beziehungsweise ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich glaube, das wird Gott und dem Himmel nicht gefallen. Denn die Reformation beruhte nicht auf einem Menschenwerk. Reformation ist die reine Autorität Gottes gewesen. Gott hat es befohlen und Menschen haben es ausgeführt. Und jetzt soll das, was Gott befohlen hat, zunichte gemacht werden in 3 Tagen. Ich bin sehr gespannt, wie der Himmel, wie Gott darauf reagiert. Der Sommer ist da. So wenig. Wir erleben es vor unseren Augen. Ellen White sagt aber weiter hier. Der Protestantismus wird der katholischen Kirche die Hand der Bruderschaft reichen. Dann wird es ein Gesetz gegen den bei der Schöpfung eingesetzten Ruhetag geben. Also die beiden werden zusammenwachsen. Sie sagt dann. Also folglich, als Resultat, wird es ein Gesetz gegen den von Gott eingesetzten Ruhetag geben. Gegen den Sabbat. Wir wissen, das Sonntagsgesetz. Und jetzt sagt sie weiter, dann. Also sie sagt immer dann. Erst das, dann das, dann das. Und dann sagt sie, wenn es das gibt, gegen den bei der Schöpfung eingesetzten Ruhetag geben, dann wird Gott ein ihm fremdes Werk auf Erden tun. Was könnte das sein? Was könnte ein gottfremdes Werk sein? Offenbarung 16 ist ein gottfremdes Werk. Und wisst ihr, was wir dort finden? Dort finden wir die Plagen, die über diese Erde kommen werden. Ihr Lieben, man kann schon die Früchte an den Bäumen sehen. Nicht nur die saftigen Blätter und Äste, sondern die Früchte hängen schon. Es ist soweit. Wir erleben es mit unseren eigenen Augen. Ellen White sagt, wenn das passiert, schaut her, vor einem Jahr gab es schon die Zusammenkunft, jetzt wird es nochmal besiegelt ein für alle Mal. Dann wird es ein Gesetz geben gegen den von Gott eingesetzten Ruhetag. Und wenn das kommt, ihr Lieben, sagt Ellen White, dann wird Gott die Zeit der Gnade abschließen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt. Wann wollen wir beginnen, diese Erkenntnis in unserem Leben umzusetzen? Was spricht dagegen, heute Abend im stillen Kämmerlein auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich habe erkannt, dass die Zeit der Gnade jetzt ist. Ich habe erkannt, dass die Blätter am Feigenbaum treiben. Ich habe erkannt, dass es an der Zeit ist, dir mein Leben, ohne auch nur die kleinste Einschränkung zu übergeben. Ich habe erkannt, dass wir an der Schwelle zur Ewigkeit leben und die letzte Stunde der Geschichte dieses Planeten bereits geschlagen hat. Ihr Lieben, Gott redet und redet immer wieder zu uns. Der Heilige Geist ermahnt uns zur Umkehr, zur völligen Hingabe an Gott, damit wir vorbereitet werden für dieses letzte große Ereignis auf diesem Planeten. Warum nur dieses Zögern? In der Zeit der Gnade prüft Gott sein Volk. Und wann ist das? Jetzt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Der Herr prüft sein Volk, damit es gefestigt und gestärkt im Glauben den Weg des Herrn vorwärts gehen kann. Und Prüfungen sind immer Glaubensprüfungen, Prüfungen Gottes. Gott möchte dich im Glauben festigen. Er möchte, dass wir lernen, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. Und Gott hat sein Volk zu allen Zeiten geprüft. Nehmen wir mal als eins der eindrucksvollsten Beispiele, vielleicht sogar das eindrucksvollste überhaupt in der Schrift, in der Geschichte, das Volk Israel. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ermahnt uns Paulus und sagt, dass wir unbedingt aus der Geschichte Israels lernen sollen. Unbedingt, sonst würde es uns genauso ergehen. Und wie erging es dem Volk Israel damals? Wie sehen solche Prüfungen aus? Gehen wir es mal kurz durch, so überfliegen wir es mal und schauen, was ist dort passiert, warum ist es passiert, wie hat das Volk reagiert, wie hat Gott reagiert. Wir haben so ein paar Schritte. Der erste, Gott geht auf dich zu, auf den Menschen. Gott geht auf sein Volk zu. Also Gott bekundet seine Liebe. Wie? Israel ist in Ägypten. Gottes Volk schreit nach Befreiung und Mose wird beauftragt von Gott, zu seinem Volk zu gehen und ihm die Botschaft zu bringen, dass es aus der Hand des Pharao befreit wird. Das ist der erste Schritt. Gott bekundet seine Liebe. Schritt 2. Gott stärkt das Volk. Bevor also Mose damit beginnt, er geht nicht hin zum Pharao und sagt, ab, lass mein Volk ziehen. Nein, zuerst sendet ihn Gott zu seinem Volk. Und er sagt auch nicht zu seinem Volk, also zu den Vorstehern, und auch Aaron war dort sein Bruder. Er sagt nicht zu ihnen, aufpackt eure Sachen, morgen geht's los. Nein, Gott stärkt das Volk. Bevor Mose damit beginnt, also zum Pharao geht, tut er dem Volk, oder vor dem Volk, vor den Augen der Ältesten, der Obersten und Mächtigen, große Wunder. Er tut große Wunder und überzeugt das Volk von der Macht und von der Liebe Gottes. Er zeigt ihnen, dass Gott nicht nur Worte hat, sondern auch Taten. Er zeigt dem Volk und das Volk, die Bibel sagt, sie beteten an und sie waren überzeugt davon, dass es von Gott und Gott wird das tun, was Mose gesagt hat. Das heißt, Gott beweist seine Liebe und dann stärkt er das Volk, gibt ihnen noch einmal Kraft, Hoffnung, damit sie wissen, was Gott sagt, das wird er auch tun. Dann Schritt 3. Gott beginnt, die Unterdrücker zu bestrafen. Mose verkündet dem Pharao, dass er Gottes Volk ziehen lassen soll. Der Pharao weigert sich und spottet darüber. Und dann beginnt Gott mit den Gerichten über Ägypten. Schritt 4. Gott befreit sein Volk. Gott beendet die Gerichte. Und der Pharao gibt völlig entkräftet, völlig ermattet, am Boden zerstört, gibt er auf und gibt den Befehl, nimm dein Volk und geh, verschwinde. Aber es ist noch nicht zu Ende hier. Schritt 5, jetzt beginnt Gott sein Volk zu prüfen. Und hier beginnt ein neuer Abschnitt. Nach unzähligen Beweisen seiner Liebe und seiner Allmacht führt Gott sein Volk zur ersten Prüfung. Und Gott möchte sehen, ob sie ihm seine Liebe erwidern. Durch Vertrauen, durch Glauben. Sie hatten bis jetzt viel gesehen. Sehr, sehr, sehr viel. Und dann stehen sie vor dem Meer und jubeln alle, brechen in Begeisterung aus, und sagen, kümmert uns nicht, wenn Gott will, lässt er uns hindurchgehen, nicht wahr? Oder war es doch anders? Ihre erste echte Prüfung kommt und sie versagen auf voller Linie. Sie haben doch gerade eben Gottes Macht gesehen, was Gott mit Ägypten gemacht hat. Sie haben alles gesehen, wie Gott für sie gestritten hat. In 2. Mose 14, Vers 14 sagt die Schrift uns, seid stille, denn Gott wird für euch streiten. Und sie haben nie was gemacht, sie mussten keinen Finger krümmen. Gott hat alles gemacht. Sie haben es gesehen. Jetzt kommen sie ans Meer und beginnen auf Mose einzuprügeln. Schritt 6. Gott bleibt geduldig, trotz Herzenshärte seines Volkes. Das Volk verklagt Mose hart. Sie stehen jetzt vor dem Schilfmeer und fragen Mose, hast du uns jetzt hierher gebracht, damit wir hier in der Wüste sterben? Wäre es nicht besser gewesen, dass wir dort in Ägypten sterben? Doch Gott bleibt geduldig. Beweist ihnen, zeigt ihnen, dass er immer noch der gleiche Gott ist, wie er vorher war, und geht mit ihnen durchs Meer durch. Doch eine nicht bestandene Prüfung, ihr Lieben, hakt Gott nicht ab und sagt, passt, ist in Ordnung, mein Volk war halt jetzt ein bisschen schlecht drauf. Nein, die Prüfung kommt nochmal. Er prüft weiter. Und so prüfte sie Gott immer und immer wieder. Und der Zweck einer Prüfung ist immer der gleiche. Einen Schritt weiter im Glauben zu kommen, nicht stehen zu bleiben. Israel hatte oft versagt. Bei den meisten Prüfungen klagten sie Mose und Aaron aufs Härteste an. Sie murrten heftig gegen sie und bewiesen damit jedes Mal aufs Neue, dass ihr Glaube nichts weiter als ein Lippenbekenntnis. Ein bloßes Lippenbekenntnis war aber kein Glaube, der ein tragendes Fundament hatte. Was für ein Glaube ist unser Glaube? Haben wir ein festes, sicheres und tragendes Fundament oder werfen wir bei der nächsten Prüfung einfach alles weg? Vielleicht nehmen wir es mit den Prüfungen auch zu locker, könnte das sein. Vielleicht denken wir, wenn eine Prüfung kommt, dann erkenne ich es entsprechend als Prüfung Gottes und werde auch entsprechend handeln. Das habe ich jetzt keine Bedenken, also so, dass ich es dann auch bestehen kann. Wie sehen Prüfungen Gottes aus in unserer Zeit heute? Wenn wir vielleicht an eine häufige Prüfung denken, zum Beispiel die Sabbatfrage. Einige von uns wurden diesbezüglich schon geprüft. Ich auch, sogar zweimal schon. Vielleicht denken wir, naja, das ist für mich nichts Schlimmes. Für mich ist es klar. Der Sabbat ist Sabbat. Wenn ich dann meine Arbeit verliere, dann verliere ich sie. Dann werde ich mir eine neue suchen. Mag sein, dass es auch so ist. Dass es wirklich stimmt. Aber dann wird Gott dir diese Prüfung nicht geben. Gott gibt dir dort eine Prüfung, in einem Bereich, wo du noch schwankst. Um dich stark zu machen. Damit du dort merkst, hey, ich brauche Gott. Ich kann doch nicht allein hier durchgehen. Dort will Gott uns festigen. Gott muss uns festmachen für die letzten Prüfungen, die jetzt über den Erdkreis kommen. Und Versuchungen. Wir sind in Offenbarung geschrieben. Offenbarung 3, Vers 10. Gott weiß, in welchem Bereich er uns prüfen muss. Gott weiß, wo wir noch stark mit der Welt verbunden sind. Wo wir noch zu sehr unseren eigenen Wünschen folgen, wo wir noch zu viel Ich besitzen. Er weiß, an welcher Stelle an jeder einzelne von uns geprüft werden muss. Und wenn dann die Prüfung kommt, dann wird sie uns immer treffen. Gottes Geduld und Gnade mit uns ist wirklich groß. Und ich glaube nicht, dass wir das realisiert haben oder fassen können. Aber ihr Lieben, sie ist nicht unendlich. In der Endzeit, jetzt in der Endzeit, in diesen letzten Minuten der Weltgeschichte, wird Gott sein Volk noch einmal auf eine sehr harte Probe stellen. Und aus dieser Prüfung wird dann die Sichtung. Und alle, die dann nach unendlich langer Geduld Gottes, nach unendlich langem Wirken und Ermahnen des Heiligen Geistes, Gottes Gnade immer noch mit Füßen treten, dadurch, dass sie weiter im Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz leben, werden dann ausgesichtet. Das sind nicht meine Worte, ihr Lieben. Das schreibt Ellen White im Band 1 für die Gemeinde geschrieben, Seite 330. Ich möchte euch dieses Zitat vorlesen. Es sind deutliche Worte, ganz klar. Und es ist nicht möglich, sie misszuverstehen. Sie sagt, die Liebe eines heiligen Gottes ist das faszinierende Element, durch welches letztlich das gesamte Universum in den Stunden, da wir durch Prüfungen zu gehen haben, zu unserer Unterstützung in Bewegung gesetzt wird. Haben wir es bisher soweit verstanden? Also die Liebe unseres heiligen Gottes ist ein faszinierendes Element. Und in den Zeiten der Prüfungen setzt Gott den ganzen Himmel in Bewegung, um uns zu unterstützen. Weiter schreibt sie. Werden wir jedoch nach solchen Zeiten der Bewährung noch immer als Übertreter des Gesetzes erfunden, so wird sich dieser Gott der Liebe als ein Herr der Rache erweisen. Gott geht mit der Sünde keine Kompromisse ein. Der Ungehorsame wird bestraft werden. Sünde, im gleichen Zitat sagt sie, ist Übertretung des Gesetzes und der Arm, der jetzt so mächtig ist zu retten, wird ebenso stark sein zu bestrafen, wenn der Übertreter die Grenze göttlicher Geduld und Nachsicht überschreitet. Ihr Lieben, die Geschichte Israels steht uns heute vor Augen. Der Herr vollzog die größte Sichtung aller Zeiten im Volk Gottes unter den Hebräern beim Auszug aus Ägypten. Wegen ihres Unglaubens, ihrer nicht bestandenen Prüfungen, ihrem Murren, ihren Zweifeln konnte der Herr sie nicht direkt nach Kanaan führen. Er gab ihnen viel Zeit, um über ihre Einstellung, ihren Glauben, ihr Vertrauen zu ihm nachzudenken. Doch sie traten ihn immer wieder mit Füßen. Gott gab ihnen unzählige Gelegenheiten, ihren Glauben zu stärken und selbst auf die Probe zu stellen. Unzählige Gelegenheiten. Wie oft kamen sie in Situationen, in denen sie nichts zu essen hatten, in denen sie sich vor Feinden fürchteten, sie nichts zum Trinken hatten. Alles Gelegenheiten, an denen Gott sie prüfte und ihnen den Beweis seiner Liebe und Allmacht geben wollte. Doch sie entschieden sich nicht zu glauben. Bis der Tag kam, an dem Gott entschied, ihre Gnadenzeit zu beenden. 4. Mose 14, die Verse 21 bis 23 sagen uns Folgendes. Aber, so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Hier befinden wir uns gerade bei der Rückkehr der Kundschafter aus Kanaan. Und Gott sagt, so wahr ich lebe, und diese Worte sind wahr. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, hat Gott ihnen genug gegeben? Genug Stoff, wo sie sehen können, da ist Gottes Hand, mächtige Hand. Ja, hat er. Keiner, sagt er, die das gesehen haben und mich jetzt schon 10-mal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner wird das Land sehen. Und so beendete Gott ihre Gnadenzeit. Es war ein für alle Mal vorbei für sie. Ausgesichtet. Keine Gnade mehr, keine Chance mehr. Es war endgültig vorbei. Und wann war das geschehen? Nach vielen Jahrzehnten? Auszug aus Ägypten? Nein, ihr Lieben. Gleich am Anfang. Das geschah in den ersten beiden Jahren. Und das sollte uns mächtig zu denken geben. Manchmal denken wir, wenn wir Gottes Wirken, Gottes Handeln erkennen und sehen, wie Gott arbeitet, wie er Wunder tut an uns, an anderen Menschen, sonst wo. Wir sehen das vor unseren Augen und wir nehmen das nicht ernst und spielen damit und lassen es an uns vorübergehen. Und Gott ermahnt uns noch einmal und sagt, kehr um, mach ernst. Wir lassen es vorbeigehen an uns. Und wenn wir in eine Situation kommen, murren wir wieder und zweifeln und zeigen Gott, was für einen kleinen Glauben wir haben, obwohl wir das Gegenteil gesehen haben und kennen. Manchmal denken wir, wir schieben es auf die Seite. Wir haben genug Zeit. Doch Gott beendete diese Zeit Israels sofort. Nachdem sie alles gesehen hatten am Anfang Die Kundschafter kommen zurück. Gott hatte vor, sie gleich nach Kanaan zu bringen. Und da war es vorbei. Da sagte ihnen Gott, brachte er ihnen diese vernichtende, niederschmetternde Nachricht. Ihr werdet Kanaan nicht sehen. Eure Gnadenzeit ist hiermit beendet. Gott hatte viel Geduld mit ihnen, aber nicht unendlich. Was taten sie mit Gottes Geduld und Liebe? Sie provozierten ihn immer wieder. Ihr Lieben, niemand kann sich vorstellen von uns, niemand, wie gefährlich es ist, wenn wir die Gnadenerweise Gottes missachten. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wo befinden wir uns heute? Sind die Zweige schon saftig oder ist der Baum noch kahl? Wo befinden wir uns heute? Wie gehen wir mit dieser kostbaren und teuren Zeit um? Beachten wir Gottes Botschaften für sein letztes Volk oder missachten wir sie? Die Prophezeiungen aus Daniel 7, aus Daniel 12, aus Offenbarung 11, aus Offenbarung 12 sind uns klar vor Augen. Sie haben uns deutlich zu verstehen gegeben, dass das Volk Gottes nach 1260 Jahren aus der Wüste wieder herauskommen wird. Und das war 1798, die Gefangennahme des Papstes. Lange Zeit mussten sie sich in der Wüste verstecken, vor ihren hinterlistigen Feinden. Doch dann begann der Aufbruch, das Papsttum wurde entmachtet und das Volk Gottes begann in Freiheit das Evangelium zu verkündigen. Viele Männer damals und Frauen Gottes standen auf und brachten die frohe Botschaft mit Kraft und wahnsinnig großem Eifer unter die Menschen. Die Zeit des Aufbruchs war gekommen. Und an dieser Stelle gibt es eine sehr interessante Prophezeiung. Offenbarung 12, Vers 17 sagt uns, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wie wird hier das Endzeitvolk Gottes beschrieben? Die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Gut, das erste, die Gebote Gottes befolgen, irgendwas unklar dabei? Deutlich. Das zweite, das Zeugnis Jesu Christi haben, diese beiden Merkmale. Interessant ist ja und sehr schön, dass wir nicht rätseln müssen. Zeugnis Jesu Christi, was ist das Zeugnis Jesu Christi? Da schauen wir einfach in Offenbarung 19, Vers 10. Und dort sagt uns die Schrift, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Also Johannes vor dem Engel, der ihm das alles zeigte. Und er sprach zu mir, also der Engel zu Johannes, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin ein Mitknecht, dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Brauchen jetzt nicht mehr lang forschen und suchen. Was ist das jetzt, die Gebote Gottes haben und das Zeugnis Jesu? Ganz klar, das Zeugnis Jesu, die Gebote Gottes und den Geist der Weissagung haben. Was ist der Geist der Weissagung? Es ist der prophetische Geist, ihr Lieben. Haben wir so etwas bei uns in der Gemeinde? Natürlich. Wir haben Ellen White. Wir wissen nicht, ob und wie viele der Herr jetzt kurz vor seiner Wiederkunft noch berufen wird. Das kann sein. In Joel haben wir eine Prophezeiung, dass Gott noch vielen Träume und Gesichter geben wird. Und viele werden noch hinausschauen können in die Zukunft. Und das ist schon vorgekommen. Geschwister in Ulm, drei Schwestern, mit denen ich gesprochen habe, denen hat Gott etwas gezeigt. In einer Vision oder einer Art Traum. Sie konnten es selber nicht beschreiben, aber sie haben es genau beschrieben, was Gott ihnen gezeigt hat. Sehr interessant. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine feste Größe bis jetzt, und das ist Ellen White. Doch wie wird mit Ellen White umgegangen? Und ich möchte euch sagen, ihr Lieben, es treibt mir die Tränen in die Augen, wenn ich euch erzählen müsste, was ich diesbezüglich alles schon erlebt habe. Gott, der sein Volk so sehr liebt und es in Kürze nach Hause führen möchte, hat in seiner Allmacht und Weisheit festgelegt oder entschieden, dass es dringend nötig ist, seinem Endzeitvolk noch einmal einen wichtigen Wegweiser und Führer in dieser letzten Zeit zu geben. Wir haben die inspirierten Schriften von Ellen White, mit denen uns Gott die letzten nötigen Schritte für seine Gemeinde kundgetan hat. Weil wir aber meinen, wir sind reich und brauchen nichts, so die Originaldiagnose Gottes über Laodicea, sein letztes Volk, wird Ellen White heute in großen Teilen verworfen. Warum? Diese Antwort gibt uns Ellen White selbst. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 50, schreibt sie Folgendes. Satan ist ständig dabei, die Menschen zu täuschen, um von der Wahrheit abzulenken. Der letzte Betrug durch Satan wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Ups, was passiert hier? Das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Und sie war auch ein Zeugnis des Geistes Gottes. Durch sie hat der Geist Gottes der Gemeinde etwas offenbart. Satan will das unwirksam machen. Ist das ein Märchen, was sie uns erzählt? Oder erleben wir es heute, wie Satan das machen will? Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, zitiert sie. Satan wird äußerst klug vorgehen, um auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. So, und jetzt kommt ein ganz gewaltiges Zitat von ihr. Es wird ein satanischer Hass gegen die Zeugnisse geschürt werden. Ich habe es erlebt, ihr Lieben. Ich habe es erlebt. Leute, die innerlich gekocht haben, innerlich explodiert sind, wenn du gesagt hast, Ellen White sagt diesbezüglich das. Satan wird alles tun, um den Glauben der Gemeinde an sie zu untergraben, und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden, ist es für Satan nicht mehr so einfach, Menschen zu betrügen und zu verführen. Ist das Antwort genug? Warum wird Satan einen satanischen Hass gegen die Zeugnisse schüren? Genau deswegen, weil die Zeugnisse Warnungen und Zurechtweisungen und Ermahnungen für das Volk Gottes haben. Und heute hat es Satan geschafft, uns in eine Gesellschaft zu katapultieren, in der weder Warnung noch Zurechtweisung noch Ermahnung etwas gilt. Zurechtweisen kann ich meinen dreijährigen Sohn, wenn er Blödsinn macht. Aber unter Erwachsenen macht man sowas nicht mehr. Egal, ob die Autorität von Gott kommt oder nicht. Das ist heute out. Wir wollen davon nichts wissen. Keine Ermahnungen, keine Zurechtweisungen, keine Warnungen, erst recht nicht. Ich möchte euch eine Frage stellen. Vor einigen Wochen war dieser große Hurricane auf den karibischen Inseln Florida. Es sind Gott sei Dank nicht viele Menschen gestorben. Einige sind gestorben, ein paar zig, aber es sind nicht so viele gestorben. Was denkt ihr, wie viele Menschen wären gestorben, wenn niemand was davon gewusst hätte? Und die stehen morgens auf, wollen ihr Fenster aufmachen, Luft reinlassen, und auf einmal kommt die Wand, ein Hurricane, und reißt ihre Häuser alles mit. Ich glaube, dann hätten wir Tausende und Abertausende von Toten zu beklagen. Das heißt, die Warnung der Behörden, Leute, ihr habt noch 3 Tage, 4 Tage Zeit, verbarrikadiert eure Häuser und geht weg. Und die Menschen haben das gemacht. Sie haben sich in Sicherheit gebracht, wo es nur ging. Diese Warnung hat Menschen das Leben gerettet. Aber die Behörden sind ja abgrundtief böse, ne? Deswegen warnen sie. Ne? Ist es das? Aber so wird es oft dargestellt. Warnungen werden als etwas Böses dargestellt. Aber sie sind es nicht. Es ist der Liebesbeweis Gottes, den Gott uns heute durch seine Dienerin Ellen White gegeben hat. Und stellt euch vor, was passiert wäre ohne Warnung. Die Menschen in der Karibik, in Florida und der ganzen Ostküste dort, Südostküste Amerikas, stellt euch vor, was dort passiert wäre ohne Warnung. Aber Tausende, Hunderttausende, 8,5 Millionen Menschen allein in Florida sind geflohen. 500.000. Das war alles vor 4 Wochen. Sind geflohen. Stellt euch vor, wie viele unzählig Tote es gegeben hätte, wenn sie plötzlich morgens aufgestanden wären und das käme über sie. Die Warnung und das Befolgen der Warnung hat sie gerettet. Und das will Satan vernichten. Warnung ist out, das hat man im 12. Jahrhundert vielleicht gemacht, 15. Jahrhundert. Heute leben wir aufgeklärt. Warnungen braucht man nicht, Zurechtweisung erst recht nicht. Ermahnungen braucht man auch nicht. Ja. Darum wird Ellen White, also die Zeugnisse des Geistes, heute in großen Teilen abgelehnt, sogar gehasst. Wegen den Ratschlägen und Warnungen zurechtweisen. Von wem aber sind diese Ratschläge, diese Warnungen, diese Zurechtweisungen? Von wem? Sind sie von Ellen White? Und das ist jetzt eine wichtige Frage, ihr Lieben. Ich zitiere noch einmal, was Ellen White schreibt. Wenn die Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden, ist es für Satan nicht mehr so einfach, Menschen zu betrügen und zu verführen. Von wem? Warnungen, Zurechtweisungen des Geistes Gottes. Sie sind nicht von Ellen White. Ihr Lieben, was soll Gott noch mehr tun? Wir geben uns zufrieden mit einem Gott der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit. Doch damit betrügen wir uns selbst, weil wir nur die Hälfte von Gott kennen oder kennen wollen. Denn Gott ist auch Gerechtigkeit und Gericht. Aber davon wollen wir heute nichts mehr hören. Ihr Lieben, Paulus ermahnt uns unbedingt aus der Geschichte Israels zu lernen. Und er führt explizit die Wüstenwanderung an im Kapitel 10, 1. Korinther. Was dort aber passiert, haben wir vorher gesehen. Noch haben wir Gnadenzeit. Sie wird rasch enden. Denn wo befinden wir uns heute? Die Blätter treiben schon. Die Äste sind saftig. Denn was wir heute erleben, vor unseren Augen, was Ellen White sagt, zuerst der Katholizismus, dann der Protestantismus und Spiritismus werden sich vereinigen. Dann, sagt sie, wird es ein Gesetz geben gegen den Ruhetag des Herrn. Dann, am Ende, wird Gott ein ihm fremdes Werk tun. Genau dort befinden wir uns. Katholizismus, Spiritismus, Protestantismus, heute vor unseren Augen. Ihr Lieben, die Früchte am Baum sind schon sichtbar. Die Prüfungen Gottes sind schon da. Wir haben keine Zeit mehr, nicht eine Sekunde. Menschen in den Gemeinden werden von Gott in Situationen geführt, wo sie Position beziehen müssen für oder gegen Gott, für oder gegen die Wahrheit. Die Zeit, in der wir heute leben, ist von unglaublichem Ernst. So ernst wie noch nie. Als Endzeitvolk Gottes haben wir eine Verantwortung und eine Verpflichtung, die ohnegleichen ist. Gott hat uns in seiner unendlichen Liebe noch einmal einen Wegweiser gegeben. Seine Prophetin, die er uns zur Seite gestellt hat, die uns in diesen letzten finsteren Tagen noch einmal den Weg erleuchten will. Aber ich muss euch etwas sagen. Wer Ellen White ablehnt, der lehnt Gott ab. Wer Gott ablehnt, der lehnt das Angebot der Erlösung ab. Warum? Ist Ellen White eine Prophetin Gottes oder nicht? Wenn einer sagt nein, dann muss er nochmal überdenken, ob er hier richtig ist. Wenn einer sagt ja, davon gehe ich aus, dass wir davon überzeugt sind, dann haben wir ein Problem, wenn wir ein Problem mit ihr haben, weil wir dann ein Problem mit Gott haben. Wenn Gott, ich gebe euch ein Beispiel, wenn Gott sagen würde, so ein ganz klares, eine klare Anweisung von Gott, Gott sagt, jeder, der zu mir gehören will, muss sich einen roten Hut kaufen. Als Beispiel jetzt, einfach als Beispiel. Das sagt Gott ganz klar. So, macht es jetzt einen Unterschied, ob er es uns durch Hesekiel sagt oder durch Mose? Durch Micha oder durch Malachi? Macht es einen Unterschied? Ja, das hat Mose gesagt, das interessiert mich nicht. Hesekiel hat es gesagt, das ist schon interessanter. Macht es einen Unterschied, wenn es Gott deutlich sagt? Macht es einen Unterschied, ob es Gott durch Paulus oder Jakobus sagt. Nein. Macht es einen Unterschied, ob es Gott durch Johannes oder Ellen White sagt? Nein. Wenn Gott es sagt zu uns und sein Werkzeug dafür erwählt und berufen hat, dann gilt es für uns. Und wenn wir dieses Werkzeug in Frage stellen, dann haben wir etwas getan, dessen wir uns nicht bewusst sind, weil wir Gott in Frage gestellt haben. Sind wir uns im Klaren darüber, was das bedeutet? Schaut euch die großen gläubigen Männer ihrer Zeit an, in der Zeit von Ellen White. Viele haben begonnen, damals sie zu kritisieren, sie in Frage zu stellen und haben letztendlich ihre Ermahnungen und Zurechtweisungen völlig in den Wind geschlagen. Diese Männer des Glaubens sind, lest es nach, ich erzähle euch kein Märchen. Diese Männer des Glaubens, die sie kritisiert und in Frage gestellt haben und dabei geblieben sind, sind einer nach dem anderen vom Glauben abgefallen. Ausnahmslos. Berühmtestes Beispiel Dr. Kellogg, gefolgt von Ballinger oder auch Kenwright. Das waren große Verkündiger zu der damaligen Zeit, die dann angefangen haben, biblische, fundamentale Lehren zu verwerfen, zum Beispiel die Heiligtumslehre durch Kenwright, der sie in Frage gestellt hat und sie dann völlig zerpflückt hat. Und warum sind sie alle abgefallen? Weil sie die Ratschläge, nicht die Ratschläge Ellen White, sondern die Ratschläge des Heiligen Geistes missachtet haben. In 2. Chronik 20, Vers 20 erinnert Gott uns an eine Sache. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein, und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Das sagt Gott. Ich glaube nicht, dass es daran etwas Unverständliches gibt, wenn er uns dazu auffordert, seinen Propheten zu glauben, wenn wir gelingen haben wollen. Und gerade jetzt in dieser letzten Zeit, ihr Lieben, brauchen wir dringend Wegweiser. Satan ist so spitzfindig und so raffiniert. Und ich sage euch eins, ich bin Gott für Ellen White von Herzen dankbar. Denn ich hätte sonst einiges in der Bibel nicht so verstehen können. Nicht, dass Ellen White irgendwas schreibt, was es in der Bibel überhaupt nicht gibt. Ellen White erklärt sie fantastisch. Sie ist eine Wahnsinnshilfe für uns. Ein Wahnsinnswegweiser in unserer Zeit, wo wir Dinge nicht mehr richtig einordnen können, weil Satan wirkt parallel. Und er versucht, auch die Auserwählten zu verführen. Und ich bin Gott dankbar für die Gabe, die er uns gegeben hat, für Ellen White. Jetzt haben wir noch Gelegenheit, umzukehren. Noch haben wir das Wort Gottes in Freiheit. Wir können studieren, damit unser Glaube stark wird. Noch können wir die Ratschläge, die Ermahnungen und Zurechtweisungen seiner Prophetin annehmen und Gott um Vergebung bitten, wo wir seine Dienerin abgelehnt und verworfen haben. Es kommt aber die Zeit, da werden wir keine geistliche Nahrung mehr haben und bekommen. Sie sagt im Buch Bilder vom Reich Gottes, Seite 336, die letzte große Prüfung findet am Ende der Gnadenzeit statt. Und jetzt achtet gut darauf. Wenn es keine Gelegenheit mehr geben wird, sich mit geistlichem Nachschub zu versorgen. Denkt ihr, dass Schadrach, Meschach und Abednego einfach stehen geblieben wären, wenn sie alle anderen Prüfungen davor nicht bestanden hätten? Denkt ihr, Gott führt dich direkt in so eine Prüfung, ohne dich vorher zu stärken, durch kleinere Prüfungen, die immer stufenweise größer werden? Denkt ihr, Gott führt uns dann direkt von heute auf morgen, geh, mach mal, jetzt will ich sehen? Nein, darum sind kleine Prüfungen da, die wir schrittweise brauchen. So wie ein Kind lernt, fängt mit A und B an und C und D. Schrittweise. Ein Kind kann am ersten Tag noch nicht lesen in der Schule. Es braucht Zeit, es lernt schrittweise. Und der Lehrer prüft das Kind schrittweise. So, jetzt haben wir Buchstaben bis R gelernt, jetzt gucken wir mal, was könnt ihr. Und er sieht da, wo Defizite sind, und dann prüft er dort nochmal oder unterstützt nochmal. So arbeitet Gott mit uns auch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Lehrer sagt, macht eure Hefte auf, wir schreiben ein Diktat. Was machst du dann, wenn du nicht mal lesen kannst und schreiben kannst? Was ist, wenn du keine der Prüfungen bestanden hast, wenn du nie gelernt hast? Was machst du dann? Du wirst das Heft wieder zumachen und sagen, mit mir nicht. Ganz einfach. Das wäre aber tragisch. Im Glauben wäre das fatal. Darum führt uns Gott Schritt für Schritt bis zu der großen Prüfung. Ellen White sagt, die große, letzte große Prüfung findet am Ende der Gnadenzeit statt. Dann, wenn es keine Gelegenheit mehr geben wird, sich mit geistlichem Nachschub zu versorgen. Es wird alles weg sein. Amos 8, Vers 11. Es wird gesucht werden. Die Menschen werden Hunger und Durst haben, aber nicht nach Brot und nach Wasser, sondern nach dem Wort Gottes. Und es wird nirgendwo mehr zu finden sein, sagt Amos. Es kommt eine Zeit, wo Gott alles wegtun wird. Oder vielleicht der Feind. Aber es wird weg sein. Wenn wir dann Gott nicht fest in uns verwurzelt haben, dass wir hintreten können und sagen, in jeder Situation, ich baue auf meinen Gott und Gott hat das gesagt und ich traue auf ihn. Und der fantastische Glaube von Schadrach, Meshach und Abednego berührt mich immer wieder. Warum? Nicht, weil die gesagt haben, Nebukadnezar, du kannst mal hier zur Seite gehen, Gott wird uns helfen, du kannst mir gar nichts machen, sondern weil ihr Glaube Kraft und Demut vereint hat. Kraft und Demut. Also nicht Übermut. Nebukadnezar, was willst denn du schon? Du kennst meinen Gott nicht. Wenn der mal ausholt, dann kannst du einpacken. Das haben die nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich werde mich nicht vor dir beugen oder vor deinen Göttern. Das werde ich nicht tun. Und ich werde bei meinem Gott bleiben. Und Nebukadnezar, du sollst wissen. Du sollst es wissen, sagt er. Wenn Gott mich retten will, dann wird er mich retten. Wenn nicht, dann nicht. Das ist dieser fantastische Glaube, wo Kraft, also Glaube in höchstem Maße, mit Demut im höchsten Maße aufeinandertreffen und sie sagen, mein Leben liegt in Gottes Hand. Ich kenne meinen Gott. Für mich gibt es keine Angst mehr. Und glaubt mir, ihr Lieben, diese Erfahrung haben Tausende und Abertausende, vielleicht Millionen von Märtyrern nach Schadrach, Meshach und Abednego auch gemacht, zur Zeit des finsteren Mittelalters, wo sie zum Scheiterhaufen geführt haben. Und Ellen White sagt, beschreibt, sie sangen Lieder. Sie sangen fröhliche Lieder. Wie kann ein Mensch, der weiß, in 5 Minuten ist mein Leben vorbei, fröhliche Lieder singen? Sie beschreibt es, die Zeugen von damals, die konnten ihren Augen und Ohren nicht trauen. Weil eine Fröhlichkeit in diesen Menschen war, die war unglaublich. Und das war der Same für das Evangelium. Denn je mehr sie die Leute auf den Scheiterhaufen geführt hatten, desto mehr wuchs die Gemeinde Gottes. Und diese Menschen, ihr Lieben, habt keine Angst vor den Zeiten der Prüfungen, noch vor der letzten Prüfung nicht. Habt keine Angst vor der Zeit der Trübsal. Wenn wir uns heute Gedanken darüber machen, wie wird das sein? Ich schaffe das nicht. Ich habe Kinder oder ich habe das oder ich habe das. Ich kann das nicht. Seid gewiss, wir werden eine Kraft von Gott bekommen, von der wir nichts wissen heute. Eine Kraft, in der wir mit Freude den Weg gehen können, weil wir eins wissen, mein Erlöser lebt und er wird jetzt wiederkommen, Jesus. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Und diese Kraft will Gott in uns einpflanzen. Und darauf freue ich mich. Möge der Herr uns die Kraft geben, die wir benötigen, damit wir geläutert und gestärkt durch die Prüfungen hindurchgehen können, damit, wenn diese letzte große Prüfung kommt, wir gerüstet in der Kraft des Herrn vor unserem Heiland mit erhobenem Haupt unserer Erlösung entgegenschauen können. Das wünsche ich uns allen. Amen.